Endspurt.
Juhu.
Mit Fragen. Was geschah mit Rolfs Eltern? Weiß ich nicht. Aber in der ganzen Zeit, wo ich mit Rolf rumging, waren die Eltern gar nicht offen zum Evangelium, aber sie waren froh, dass ich mich um Rolf kümmere. Gell? Aber nachher wusste ich nicht mehr. Was tun, wenn es an dem Ort schon verschiedene Gemeinden gibt, die aber zu starke Strukturen haben? Abschießen, ja. Da kommt der alte Militär wieder hoch, gell? Ja, genau. Es scheint mir, in meiner Erfahrung ist es so, das heißt nicht, dass meine Erfahrung normativ ist, gell? Also wirklich. Aber es ist so, wir gehen meistens in Ortschaften, wo keine Gemeinde ist. Das gibt es in Frankreich noch viel, also haben wir nicht viel Mühe, um das zu finden. Aber wenn wir an einem Ort sind, wo es Gemeinden gibt, dann, wie zum Beispiel in Dijon, da gibt es schon verschiedene Gemeinden. Am Anfang, als wir dort waren, waren wir in einer Baptistengemeinde, wo kein Pastor war. Die hatten einen Pastor, aber der ging an einen anderen Platz und sie hatten niemanden mehr. Und da haben sie gefragt, ob ich mithelfen kann. Und da konnte ich junge Menschen schulen, eine Schulung anfangen, um junge Ehepaare zu schulen und um Hauskreise zu haben in dieser Gemeinde. Mit der Sicht, ich will es vorbereiten, dass wenn Sie einen Pastor haben, dass dieser Pastor schon Menschen hat, die geschult sind, um Hausgemeinden zu leiten. Ja? Und die Gnade Gottes war so, dass dann, als der Pastor kam, ein paar Jahre später, war es ein lieben Bruder, der mich gesagt hat, du kannst weitermachen, du hast gute Arbeit gemacht. Da habe ich gesagt, nein, ich mache nicht weiter. Ich habe nur vorbereitet, dass du die Bahn nehmen kannst, die Abschussrampe, und jetzt kannst du ran. Ne? Aber ich bin nicht Baptist, bin getauft, ja, aber ich bin nicht Baptist. Und ich war nur in der Gemeinde zu mithelfen, aber in der ganzen Zeit, die Kontakte, die wir hatten an der Universität und so mit Studenten, diese Leute sind jetzt alle in dieser Baptistengemeinde. Ne? Habe ich also einfach da in dieser Zeit in Dijon versucht, weil sie noch Platz haben im Saal, habe ich gedacht, warum mache ich mich Sorgen, da ist noch Platz, ne? Dann schieben wir mal da rein. Ja? Also ich glaube, wenn man an einem Ort ist, muss man aufpassen, dass man sich nicht die Strukturen und so weiter zu fest definiert, die man sucht und die man will. Denn ich glaube doch, es gibt eine gewisse Elastizität in der Bibel wegen den Strukturen. Und wie gesagt, die Strukturen sind oft nicht das Problem, sondern die Menschen, die in den Strukturen sind. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht schief gehen. Also wenn du in eine Gemeinde kommst, wenn du so von einer Brudergemeinde kommst, wo kein Vollzeitler ist und niemand Pastor und so, und gehst arbeiten in einer Stadt, wo es eine Gemeinde hat, wo ein Pastor ist und wo eine andere Struktur ist, dann bitte, schau nicht zuerst die Struktur, das wäre mein Ratschlag. Als wir die Gemeinden gegründet haben, ich sage das nicht gern, Gott gründet Gemeinde, aber nur um kurz zu sein, in den Vogesen, alle Jüngerkurse, die ich gegeben habe, war immer das ein Blatt, was die Bibel sagt, und das zweite Blatt war hinten dran, wie wir es in der Gemeinde praktizieren, und das dritte Blatt war, wie es andere machen. Und so habe ich Jünger geschult. Und so in den Vogesen hat es großen Teil Arbeitslose gegeben in den letzten 10 Jahren, weil die ganze Textilindustrie zusammengeflogen ist. Also sind viele weggezogen wegen Arbeitsnot in andere Gegenden von Frankreich, und die sind jetzt die meisten in anderen Gemeinden, die andere Strukturen haben. Denn sie wussten, da sagt die Bibel, so machen wir's, denn man muss eine Ordnung haben in einer Gemeinde, wie man es tut, ja. Und so machen es andere, ist auch möglich. Du weißt ja, die ganz Israel im Alten Testament, die 12 Stämme, die waren das Volk Gottes, ja? Aber wenn sie unterwegs waren, war jeder unter seiner Flagge, das ist meine Denomination, ja? Und dann haben sie wieder angehalten, die Zelte hingestellt, Ordnung gehabt in ihrem Lager. Jedes Lager war da und die waren nur miteinander, wenn Krieg war, und sonst hatte jedes eine Struktur als Stamm. Aber das Ganze war Gottes Volk. Und so können wir auch die Gemeinden, die verschiedenen Varianten sehen. Vielleicht haben sie einen anderen Fahnen, gell, der vorwärts geht, ne? Und haben das Lager am Osten und nicht am Westen, wenn wir aufs Terrain kommen, ne? Und sind ein bisschen anders. Aber wir müssen zuerst überlegen, wo kann ich Hilfe bringen in der Gemeinde, wo ich hinkomme. Ich sage immer wieder, die Gemeinde ist das, was jeder hineinträgt. Okay? Ich weiß noch gut von Besuchen, ne, wo Leute zu mir gekommen sind und haben gesagt, wir finden nirgendwo eine wirklich richtig gute biblische Gemeinde. Ja? Da muss ich sagen, das geht mir auch so. Jedes Mal, dass ich in eine Gemeinde gehe, geht ein Sünder hinein. Ja, geht mir auch so. Denn jedes Mal, wenn ich in eine Gemeinde gehe, haben sie wieder mehr Mühe. Wieder ein Sünder mehr, ja? Ich glaube, wir müssen einverstanden sein, dass das Gemeindebild, das wir tragen, das Gemeindebild, das wir im Kopf haben, kann uns das Leben verderben. Denn es kann anders kommen. Weißt du, das ist für die Leute, die das ganze Leben ledig bleiben, weil sie im Kopf die Frau haben, die es nicht gibt. Das gibt's auch, gell? Die Schönste, die alles tut, die, wo man wirklich keine Arbeit mehr hat. Weißt du, wirklich die wirklich super, gell? Die nie alt wird, die immer schön ist. Die kann man im Kopf tragen, die gibt's im Kopf, ja? Die kann man tragen im Kopf. Aber in der Realität gibt es sie nicht. Denn ich habe sie schon genommen, aber das ist eine andere Frage. Das ist normal. Okay. Also, wenn du an einen Ort kommst, versuch dich objektiv anzuschauen, ohne negativen, kritischen Geist, was für Gemeinden da sind. Und überlege, wo kann ich einen Platz finden, wo ich helfen darf? Wo ich dienen kann? Andere Frage. Welche Erfahrungen hast du mit charismatischer Bewegung? Gab es Unterwanderungsversuche? Ich habe davon gesprochen vorher. Es gibt auch in dieser Bewegung gibt es Leute, die wirklich ehrlich dem Herrn nachfolgen. Und die einfach von diesem Milieu erreicht worden sind mit dem Evangelium und die es ehrlich meinen. Und wir müssen immer aufpassen, dass wir in unserem Gedankengang nicht einfach systematisch unter einem Namen alle Menschen die als dieselben sehen. Ja? So auch mit anderen Denominationen, so auch mit da, wo wir sind, gell? Aber meine Erfahrungen waren, dass es nach einer gewissen Zeit schwierig sein kann, weil doch eine Verblendung da ist, die übernatürlich ist, die für mich nicht einfach menschlich ist. Wenn du mit Menschen Kontakt geschlossen hast und Vertrauen bekommst, was sagst du ihnen, wenn sie dich fragen, was du so machst? Ja, also ich sage den Menschen mal schon, dass ich Christ bin. Und dann sage ich ihnen, was meine Arbeit ist. Zum Beispiel, wenn ich in Burgund so Kontakt habe, sage ich, meine Arbeit ist, dass in ganz Burgund die Menschen Freude bekommen, die Bibel zu lesen. Das ist mein Job. Okay. Dann kommt immer die Frage, ja, von was leben Sie? Dann lebe ich von Gemüse, und da wollen Sie mehr wissen, ne, meistens, ja. Von was leben Sie? Und dann sage ich habe Freunde, die dieselbe Überzeugung haben. Die finden, die Bibel ist so wichtig, die muss man kennen, ja. Und die haben so viel Liebe und Vertrauen in mein Leben investiert, dass sie das Geld geben, dass ich leben kann mit meiner Familie und diese Arbeit tun kann. Das ist etwa so, wie ich versuche, mit den Menschen umzugehen, gell? Und manchmal sage ich auch noch, je nachdem, dass ich unterrichte über verschiedene Themen, Ethik und so weiter, je nachdem, gell? Und dann, wenn ich diese Leute einen Laptop haben, mache ich so, ja. Das war nicht vorgesehen, aber es ist in der Tasche. Das ist die ganze Bibel mit Zeugnisse, mit Musik, ja. Mit nur einem Knopf drucken auf dem Computer und die ganze Bibel ist aufgenommen auf die Hartplatte, dass sie direkt drin ist, mit einem Druck, platsch, ja, schon drin, ja. Das haben wir gemacht in Frankreich, das ist die Größe von einer Bankkarte, gell. Das ist interessant so unterwegs, gell. Bist im Flugzeug, siehst einer so machen, gleich, 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 gleich. Ich habe etwas für Sie, das haben Sie vielleicht noch nicht drin, ein super Programm, ja. ja. Da fragen Sie immer, sind keine Viren drauf und so, nein, nein, sind keine Viren. Das sind so Möglichkeiten, gell? Ich glaube, wenn Luther das gehabt hätte, hätte er es verteilt. Aber der Gutenberg hat natürlich ein großes Ding gemacht, gell? Zum Glück. Okay, das war das, diese Frage. Dann. Sollte man vor allem dort hingehen, wo noch niemand gesät hat? Siehe Paulus. Ja, Paulus, das war sein Dienst. Er sagt es ja, gell, in der Schrift, dass er dorthin gegangen ist, wo das Evangelium noch nicht bekannt war. Ich glaube, das ist die Zielsetzung vom Gemeindegründer. Aber man kann auch in einer Stadt sein, wo andere Gemeinden sind und Kontakt nehmen mit den Verantwortlichen von den verschiedenen Gemeinden, um zu finden, gibt es in dieser Stadt ein besonderes Quartier, wo noch niemand Seemannsarbeit macht. Ja. So machen wir in unseren Neugründungen und dann sehen wir mit den anderen zusammen. Ich bin zum Beispiel zusammen mit den verschiedenen Pastoren von Dijon und von Burgund, wo wir so ein Treffen haben miteinander von den verschiedenen Tendenzen. Aber wir sind uns eins, dass wir uns treffen als Brüder, denn wir haben das erste Mal, als wir uns getroffen haben, habe ich jedem gefragt, dass er seine Bekehrung erzählen soll. Ja? Und da haben wir die Runde gemacht und da habe ich ihnen gesagt, also sind wir miteinander im Himmel mal später, gell? Weil wir bekehrt sind. Ja? Und jetzt sind wir einfach Freunde. Wir arbeiten nicht miteinander als Gemeinden, denn wir haben verschiedene Tendenzen. Aber wir sind Freunde als Ehepaare. Wir laden sie immer wieder ein mit ihren Frauen, um bei uns Pizza zu essen, gell? Um Zeit zu haben miteinander und um beten einen für den anderen. Und jetzt ist es schön, wir haben so eine Gemeinschaft nach 7 Jahren, dass wenn bei einem ein Kind krank ist oder ein Kind gegen Gott ist, dass wir es alle bekommen per Mail, dass wir Gebetsstunde machen dafür. Wenn einer Mühe hat im Dienst, gehen wir zu ihm und beten mit ihm. Aber wir sind Freunde geworden, einfach als verschiedene verantwortliche Pastoren in einer selben Gegend. Aber unter uns in den Gemeinden gibt es verschiedene Sachen, wo wir nicht miteinander arbeiten können, denn wir würden auch die Gemeindemitglieder alle schockieren und es wäre nicht richtig. Und wir haben das schriftlich miteinander gemacht, dass wir uns respektieren und dass wir aber uns als Brüder, als bekehrte Brüder ansehen und uns helfen, im Dienst vorwärts zu gehen aneinander. Und so haben wir auch die Freiheit, wenn zum Beispiel manche ein Thema brauchen in ihrer Gemeinde und wir sagen, Dani, könntest du das unterrichten bei uns? Sage ich, du, ich glaube, es ist nicht so gut, dass ich zu dir komme. Die Unterschiede sind zu groß, aber du kannst alle meine Notizen haben per Mail über dieses Thema. Da kannst du es gebrauchen und kannst ja selber predigen drüber. Da muss man auch mit Weisheit umgehen, dass man miteinander in Frieden arbeiten kann und weitergehen kann. Die ganze Kirchengeschichte ist voll diesen Spannungen und ich glaube, diese Spannungen gehören auch dazu. Aber es muss auch die Liebe da sein zwischen den verschiedenen Arbeitern. Und das ist möglich. Ich war da schon 15 Jahre in Vogesen und in Nancy, dann in der Stadt, haben sie mich auch gefragt, dort für so eine Struktur aufzubauen für die verschiedenen Pastore von der Gegend dort. Und dort auch haben wir 15 schöne Jahre so gelebt miteinander. Nur muss jetzt klar sein, keine Ökumene, kein und so weiter, aber klar, Brüderschaft miteinander. Ja. Wie gehst du mit Pfingstgemeinden um? Zusammenarbeit? Ja. Nein, ich habe keine Zusammenarbeit mit Pfingstgemeinden. Aber ich liebe die Pfingstler. Aber ich glaube, es sind Sachen, die, wo so Unterschiede da sind, wo wir könnten wahrscheinlich noch 100 Jahre darüber diskutieren, denn wir haben schon 100 diskutiert, seit das der Anfang war. Also könnten wir nochmal 100 diskutieren und in dieser Zeit wahrscheinlich viel Zeit verlieren. Und ich glaube, es gibt verschiedene Sichten, es gibt verschiedenes Lesen von der Bibel. Das ist die Schwierigkeit, würde ich sagen. Und in diesem Sinne finde ich, dass das die Zusammenarbeit würde beidseitig Verletzte geben. Und ich glaube, der Weg der Liebe ist immer der Weg, wo wir miteinander sein können, mit so wenig Leiden wie möglich. Und da müssen wir, glaube ich, klug sein. Und ich habe zum Beispiel in Bonn, da wo wir jetzt Gemeindegründung machen, ist ein Pfingstprediger, der sehr extrem ist, der will keine Gemeinschaft, nicht mal menschliche Gemeinschaft, mit mir. Er hat gesagt, ich habe keinen Heiligen Geist und so, das muss er ja wissen. Ne? Ich begrüße ihn natürlich und so. Wenn wir Traktate verteilen in der Stadt, bekommt er per Post eines von diesen Traktaten mit einer Karte dazu. Lieber Jacques, wir verteilen diese Woche dieses Traktat. Gott segne dich, Daniel. Okay. Er muss wissen, dass er die Freiheit hat, gegen uns zu sein. Diese Freiheit hat er und ist so. Und dann kenne ich wieder andere Pfingstprediger, die selber viel Fragen haben über verschiedene Praktiken, die viel mehr zurückkommen aus diesen Extremen hinaus, die merken, dass es nicht stimmt. Also kann man wieder nicht sagen, weil es Pfingst ist, ist es so. Nein, es ist wieder ganz von den Menschen verschieden. Und das ist immer wieder die Spannung, die man hat, wenn man versucht, mit Menschen umzugehen. Wir müssen lernen, mit Menschen umgehen und nicht einfach mit Systemen. Mit Menschen umgehen. Du hattest in einem Nebensatz gesagt, Nebensatz zum Glück, Christen, die nur irdische Wünsche haben, großes Auto, Reichtum, werden nie richtig glücklich werden. Wo ist die Grenze? Haben wir diese Wünsche nicht alle etwa im Herzen? Ja, du weißt ja, es ist Europa, die Grenzen sind weg. Nein, ich verstehe gut diese Frage. Denn man kann in eine ganze alle Falschung alt falsche Haltung hineinkommen. Gell? Und ich glaube, die Frage ist ganz wichtig. Die Grenze liegt in der Zufriedenheit. 1. Timotheus 6, 6 und folgende. Die Grenze liegt da, wo ich dem Herrn sagen kann, herzlichen Dank für das, was ich habe. Und in dieser Zufriedenheit kannst du, wie Paulus sagt, ich habe gelernt, mit zu sein und ohne zu sein. Denn ich habe gelernt, mit ihm zu rechnen. Und ich glaube, das ist die Haltung. Denn wenn wir anfangen zu versuchen an der Größe vom Auto und so, klar, dann geht es immer schief. Dann fahren wir das Auto an einen Baum, dass es kürzer wird. Aber das ist nicht die Lösung. Die Zufriedenheit im Herzen, die ist wichtig. Als wir geheiratet haben, Ursula und ich, dann kam sie von einer Familie, ihren Vater war Direktor von einer Industrie in Zürich. Ja? Und er fuhr solche Autos, wo ich nicht mal weiß, wie viel PS es hat. Ja? Gläubigen Mann, Supermann. Ja? Und als wir die erste Wohnung hatten, habe ich ein Ding gefunden, ich hatte kein Geld, gell? Denn jedes Mal, dass ich Geld bekommen habe, habe ich es eingesteckt in die Mission. Ne? Und sie hat mir manchmal gesagt, während der Zeit der Verlobung, du, aber Dani, mach doch ein wenig auf die Seite. Habe ich gesagt, ja, das kommt dann später schon auch wieder. Okay. Und die Arme, die musste damit leben. Und da habe ich eine Wohnung gefunden, das war so ein trockenen Raum, um Tabak zu trocknen. Ja? War kein fließendes Wasser, kein WC, kein Strom. Ja? Sonst gut, ja. Gerade das fehlte. Und dann hatten wir so 14 Tage Evangelisation vor der Hochzeit und mit meinem Mitarbeiter. Und ich habe dem Mitarbeiter gesagt, du, aber ich muss doch in der Nacht ein wenig Zeit haben, um wenigstens Tapeten reinzumachen und so, gell, vor der Hochzeit. Lass mir ein wenig paar Stunden, dass ich dort hat. Und da hatte ich so, ich weiß noch gut, so eine Mauer neu gemacht. Das war schön. Ich habe gefunden, schön, ja. Da habe ich schön gemacht und am Abend fertig gemacht. So Mitternacht hatte ich fertig, gell? Mit Gips und so, war gut. Ja? Und kam am Morgen, die ganze Wand war am Boden. Ja, das ist super. Da habe ich gesagt, Herr Jesus, du warst Zimmermann, aber nicht ich. Gell? Und da ist in diese Wohnung hineingekommen, die Ursula. Und ich habe gedacht, Mensch, das wird ja Katastrophe sein. Ne? Und da sind wir auf die Knie gegangen und haben dem Herrn gedankt. Die Wochen drauf habe ich dann Wasser eingerichtet, ja. Und das WC war dann dort ziemlich weit weg, in so einer Hütte, gell, das war Bauernhof, so, weißt, wo so, lass fallen dahin, so, weißt, WC, ja. Diese Supermarke, ja. Aber wichtig war für uns, immer wieder zurückzukommen zur Dankbarkeit. Die ist nicht immer da. Man muss kämpfen, dass sie da ist, die Dankbarkeit. Man muss sie üben, dass sie da ist. Im Dienst haben wir zum Beispiel ein ganzes Jahr haben wir gelebt und hatten nur 2 Monatslöhne für das ganze Jahr. Denn die Gaben gingen nicht ein. Und ich habe nie einen Bettelbrief geschrieben. Da haben wir den Garten vergrößert, dass es mehr Gemüse gibt. Und den ganzen Dienst in den Vogesen habe ich dann mit dem Fahrrad gemacht. Und die Neubekehrten dachten, wir haben einen Missionar, der Sportler ist, ja. Aber ich habe kein Geld gehabt, um Most ins Auto zu machen, ja. Ich war nicht unbedingt Sportler. Aber ich wusste in meinem Herzen, Evangelisation braucht kein Geld. Es braucht Menschen. Menschen. Klar, ich konnte keine Saale mieten, konnte keine Bücher kaufen, das alles konnte ich nicht. Aber ich konnte mit Menschen sein, ihnen helfen, mit ihnen arbeiten. Und ich war dankbar, ich hatte ein gutes Fahrrad. Das hat mein Vater mir gelernt. Ich bin so dankbar dafür. Und wir lernen es immer wieder, denn es ist nicht immer da. Jedes Mal, dass wir wieder ein neues Team sind mit anderen Menschen, müssen wir wieder kämpfen, dass wir dankbar sind. Dankbar, dankbar. Und wir gehen hin und wieder durch unsere Wohnung, Ursula und ich, in jedes Zimmer und miteinander beten wir laut miteinander, um dem Herrn zu danken für jeden Möbel, jedes Möbel. Und wenn wir so die Wohnung anschauen, dann die meisten Sachen haben wir gar nichts gekauft, geschenkt bekommen, das. Und dann manchmal treffen wir arme Leute und dann sage ich der Ursula, du, die haben wirklich gar nichts, um aufzuräumen. Da sagt sie, du, wir haben ja noch einen Schrank, den könnten wir, warum nicht, wir können ja das in Kartons hineinmachen, ist nicht so wichtig, da geben wir unseren Schrank. Ja, da denke ich, Mensch, ja, das habe ich nicht gedacht. Ne? Ja. Es ist so schön, wenn man miteinander dankbar sein kann. Also Zufriedenheit löst die ganzen großen Rechnungen, es löst es. Und dann wirst du auch immer wieder staunen, wie dir Gott Verschiedenes gibt, was du brauchst zum Arbeiten und zu leben, wie er treu ist. Wir müssen immer wieder staunen. Auch jetzt die Gabe, die er uns gibt, das hat für mich in der Nacht im Zimmer Tränen gekostet. Denn das sind über 3 Monate Lebensmöglichkeit für meine Mitarbeiter. Über 3 Monate habt ihr bezahlt. Wo während 3 Monate das Team evangelisieren kann. Herzlichen Dank. Das ist so wunderbar. Und da sind immer wieder so Situationen da. Und wir haben auch immer wieder so Zeiten, wo ich im Team sage, jetzt keine Autos mehr, jetzt Fahrrad. Dann wissen Sie, um was es geht. Ja? Ja. Das heißt einfach, okay, wir sind pleite. Ne? Jetzt geht's anders weiter. Ne? Dann haben wir Zeit zum Beten beim Fahrradfahren. Ne? Das ist das Gute dabei. Okay, die nächste Frage. Hatte ich noch eine da übersprungen? Ja, ich glaube, ich habe alles beantwortet. Habt ihr noch eine Frage, die ich... Ja.
aus zur Bibel und dann aber auch, dass du ganz vorsichtig so die ersten Kontakte knüpfst. Wie legst du das ab, je nach Größe vom Ort oder?
Ja. Ja, je nach Größe vom Ort, aber auch wir als Team ist es kein Problem, dass die Menschen wissen, wer wir sind und was wir tun und was wir brauchen. Wir können offen mit ihnen reden. Ne? Aber die Leute, die sich öffnen, die bewahre ich am Anfang. Ne? In dem Sinne, dass es ganz bei ihnen geschieht in aller Ruhe und dass andere es noch nicht merken. Das ist für uns einfach, das ist in der Erfahrung so einfach gekommen, weil am Anfang in der Vogesen wusste ich das nicht und habe es auch nicht so gemacht. Und verschiedene kamen fast zur Entscheidung und wurden da so von anderen schon bombardiert, dass sie dann automatisch Distanz genommen haben von uns. Und dann habe ich gedacht, da muss ich vielleicht kluger sein und ein wenig ruhiger vorwärts gehen, wenn Menschen offen sind. Aber das muss jeder dann, ja.
Findest du die Brüder auch unter den katholischen Priestern, mit denen du Gemeinschaft hast vor Ort?
Also den ich erzählt habe, weißt du, der sich bekehrt hat, der beim Herrn ist, gell? Aber sonst habe ich keine, nein. Also ich besuche sie, aber in meiner Gegend da habe ich jetzt keiner gefunden, der wirklich, wo ich sagen könnte, Bruder. Ja. Wir haben einen Priester für 15 Ortschaften. Immer weniger, gell? Aber ich gehe da regelmäßig zu den Zisterzianern, also regelmäßig jede paar Monate, so weißt wo drei Mönche da drin sind, die offen sind zum Evangelium und wo ich reingehen kann in ihre Zimmer und mit ihnen Bibel lesen kann. Aber der Abbe, also der Chef vom Kloster, der wollte, dass ich Neues Testament unterrichte. Im Kloster. Und da habe ich ihm gesagt, du musst aber den Bischof fragen, denn ich bin nicht ökumenisch und sonst fliegt alles auf dich zurück und das will ich nicht. Ja? Da hat er den Bischof gefragt und der Bischof hat Nein gesagt. Ne? Und dann hat er mir gesagt, aber okay, der Bischof will das nicht, aber du könntest doch. Habe ich gesagt, nein, der will das nicht. Und da hat er gesagt, aber in die Zimmer kannst du gehen. Habe ich ihm gesagt, okay, wenn du das auf dich nimmst, Zimmer zu gehen, dann okay. Ne?
Wenn du mit einem Ungläubigen die Bibel liest und er sich im Laufe der Zeit mitbekehrt, wie lange liest du dann mit ihm weiter? Machst du dann einfach einen Schnitt und sagst, jetzt ist gut?
Es ist so, wenn ich mit ihnen eben Bibel lese und wenn wir an die Sache kommen von der Bekehrung, oder von wo man Willensentscheidung braucht, hä? Dann frage ich immer, in diesem Moment, hast du es verstanden, könntest du mir es erklären, wenn dich jemand fragt, wie man Christ wird, was würdest du sagen? Ne? Um zu wissen, ob das kapiert ist. Ja? Und wenn er dann das korrekt sagt, dann sage ich nur noch der Person, und jetzt was ziehst du für Schlüsse davon? Ne? Aber, und dann sage ich, ich will da jetzt nicht dich überzeugen in deinem Wissen, sonst kannst du einfach vom Wissen her einen Schluss ziehen und sagen, okay, das ist gut so. Aber ich bitte, überleg das gut und in der nächsten Woche telefoniere ich dir wieder, um zu wissen, was hast du für einen Schluss gezogen. Wenn ich dann telefoniere und die Leute sagen mir, ja, ich weiß noch nicht und so und so und so, dann sage ich, du wirst gut verstehen, dass ich nicht mehr so regelmäßig zu dir komme, denn es gehen viele andere Menschen verloren und denen muss ich auch das Evangelium bringen. Du weißt es jetzt, du hast es gut verstanden, ich habe es gehört, wie du es gesagt hast, aber ich muss jetzt für andere da sein. Aber wenn du dich entscheiden willst und Kämpfe hast, dann bitte telefonier, bin ich immer bereit dazu. So ist es etwa so arbeiten wir jetzt etwa als Team.
Also du willst nichts mehr über Jüngerschaft jetzt?
Nein. Nein, ich versuche den Leuten nichts zu geben in der Bibel, das für Christen ist, wenn sie noch nicht Christ sind. Denn das ist ja das Problem, das ist, warum wir auch so viel Mühe haben in unserem katholischen Europa. Denn die guten Katholiken, die hören gute Predigen für Gläubige. Ne? Muss mal hören, was manche Priester für Homilien, die sind ganz gut, von manchen Texten, aber für Gläubige. Und reden die Leute an, wie wenn sie gläubig wären. Ne? Und ich sage den Leuten, es gibt noch vieles in der Bibel, das wirklich gut ist zum Leben, aber das ist nur für solche, die bekehrt sind. Das brauche ich dir nicht zu sagen. Das ist für andere. Ja? Ja.
Wie schult ihr einfache Gemeindeglieder, also jetzt nicht Teammitglieder, für Jüngerschaftsbeziehungen in Gemeinden?
Also die Schulungen sind meistens ganz einfach, aber persönlich. Im Sinn, dass wir einfaches Material haben, wie ihr auch habt. Am Anfang ist die Schulung mehr thematisch, weißt du, über die Hauptelemente von wer ist Gott, wer ist Jesus und so. Und nochmal durcharbeiten, was die Wiedergeburt ist. Das ist nachher nochmal wirklich theologisch gut verstehen. Gell? Und nachher geht die Schulung weiter im einfachen Bibellesen. Durch Evangelium und nachher durch Römerbrief meistens. Gell? Wo wir mit ihnen Bibel lesen. Sie haben dann einfach als Aufgabe, zum Beispiel in der Woche, 5, 6 oder 7 Kapitel zu lesen. Ja? Und dann treffen wir uns und reden darüber über diese Kapitel und beten miteinander. Und dann das Miteinander tun. Weißt? Irgendwie einen Besuch miteinander machen oder so. Schon Begleitung direkt in der Aktivität.
Hm? Wann ist eine Gemeinde reif, um eine Tochtergemeinde zu gründen?
Ich hätte was fast Dummes gesagt. Das Dumme war, dass sobald man reif ist, ist man nie so naiv und verfaulen. Aber das sind die Früchte, gell? Das ist etwas anderes. Ich glaube, das ist ganz verschieden. Ganz verschieden. Ich glaube, die Gemeindemultiplikation, also um weiterzugehen, die geschieht schon intern in einer Gemeinde, indem dass es zuerst eine Last wird und dass man es hört in den Gebetsstunden. Ich glaube, eine Gemeinde, L'Essaimage, wie heißt man das auf Deutsch? Essaimage, weißt du das? Essaimage. Ja. Na, okay. Die Verpflanzung oder Tochtergemeinde, so wie die Erdbeeren, gell? Das tum, tum. Okay. Ja? Ausleger, danke. Ableger, okay. Ah ja, Ausleger ist Exegese, ja. Ableger. Okay. Ich sage immer wieder unserem Team, wir müssen gut zuhören, für was die Leute beten. Denn für das, was sie beten, sind Lasten da. Und wenn in einer Gemeinde man anfängt zu beten für einen Ort daneben oder für eine Gruppe daneben oder für eine Last, die daneben ist, dann sage ich auch den Eltern, habt gehört, da wurde gebetet für diese Richtung. Hier geschieht etwas von Lasten und von geistlicher Bewegung. Und wenn man das dann merkt, dann erst nachher kommt für mich Organisation. Ich will in der Gemeinde immer wieder sehen und hören, wo sind die Lasten, was bewegt die Herzen. Und von diesen Herzenbewegungen kommen dann Programme raus. Ja? Und die Gemeinde ist, glaube ich, reif, um weiterzugehen, wenn wir miteinander in der Gemeinde, wo wir sind, schon zu viel Verantwortliche haben. Denn vor Gesen habe ich immer wieder neue Verantwortliche geschult. Ich weiß noch von einem guten Moment, wo ich mit den Ältesten zusammen war und wir haben gebetet, haben gesagt, Herr, wir brauchen wieder Bekehrungen, denn wir haben zu viel Verantwortliche. Ja? Denn es waren schon verschiedene bereit, wieder neue Gruppen anzufangen, die waren geschult dazu. Man konnte also weitergehen, aber man musste dann organisieren, um weiterzugehen. Aber ich glaube, nicht weitergehen wollen als Gedanken, ohne dass lange vorher die Last schon da war im Gebet und in der Vorbereitung von neuen Verantwortlichen, die das auch weitertragen können. Also ich glaube, das Wachstum der Gemeinde geht immer zusammen in der Tiefe, vertiefen im geistigen Leben, in der Breite, also ja, dass es ja, also weiter in die Breite geht, mehr Leute hat, ja, und dann die Struktur. Ja, diese drei Elemente müssen in einem Gleichgewicht vorwärts gehen, um dann weiter gehen zu können. Die Gefahr ist immer, dass wir das Gleichgewicht nicht haben. Gell? Dass wir, ja.
Wie gehst du in Städten vor? Also ich denke, du hast vorhin erzählt, dass in Dörfern, da treffen sich die Leute, da kommst du mitten rein. Und da kannst du halt mittendrin sein. Aber in Städten, da lebt der eine dort in dem Viertel, der andere in dem Viertel. Die haben verschiedene Arbeitszeiten, kommen da auch nicht so zusammen, weil die sich nicht so kennen. Da ist doch sehr viel Fremdes.
Also in Städten machen wir auch systematische Traktatenverteilung und so weiter, Kontakte in einem Viertel. Aber zur gleichen Zeit sind wir in bestehenden Vereinen drin. Also da sind Leute drin von der ganzen Stadt, von egal wo. Ne? Also gibt es auch immer wieder so Zellen mit Leuten zusammen, die nicht vom gleichen Quartier sind, aber die dieselben Hobbys haben oder dieselben Orientierungen haben. In den Städten sind wir vor allem, wir als wenigstens als Vollzeitler, versuchen wir in den Vereinen zu sein.
Geistlichen Verein, oder?
Nein, Sportverein. Ich gehe oft in Abendkurse. Jetzt gehe ich nicht mehr, weil ich zu viel unterwegs bin. Ich habe Computerkurse gemacht, Sprachkurse und so weiter. Da treffe ich einfach Leute, die auch Sprachkurse machen. Dann bezahle ich ihnen nachher am Abend einen Kaffee, bevor wir nach Hause gehen und so, ne? Und dann werden wir Freunde. Und dann, wenn Gott das Ding macht, ne, dann gibt es Wiedergeburten. So habe ich auch Freunde, die Lehrer sind in den Schulen und so. Die habe ich getroffen, auch in Kurse, die sie genommen haben. Ich versuche auch immer wieder Kurse zu nehmen, wenn es geht, wo ich ein Interesse habe für meinen Dienst. Verstehst du? Wie zum Beispiel Methodikkurse, Pädagogik habe ich auch genommen. Was habe ich noch genommen? Management. Sozusagen. Okay. Man kann zum Teil brauchen und zum Teil nicht gebrauchen. Aber man nicht mit Menschen zusammen. Und so können wir dann einfach mit den Menschen zusammen sein.
Wie findet sich dann eine Gemeinde?
Wie?
Wie findet sich dann eine Gemeinde?
Wie findet sich dann?
Ja,
was will
es? Also es geht ja um Gemeindegründung.
Ja, ja, genau.
Sie kommen zusammen und treffen ja, sich.
Ja, ja. Sobald die Leute sich bekehren, treffen sie sich und es wird Gemeinde, gell? Ja. Das ist Gemeinde sind einfach gläubige Menschen, die sich treffen, gell? Und ich glaube, wenn wir Freunde sind und uns bekehren, dann treffen wir uns und erst nachher entdecken sie miteinander, was eigentlich Gemeindeleben ist, ne? Was Taufe ist, was Abendmahl ist und so weiter. Und dann wird's ja okay. In den Häusern zuerst, gell? Sowieso. Ja. Ich habe noch Hände gesehen, ja.
Das ist ja hier in Ostdeutschland auch so. Wie sind denn da die Erfahrungen? Sind die Leute, die sich für geistliche Dinge interessieren, eher offener oder eher zu fürs Evangelium? Gibt es da irgendwelche Erfahrungen?
Die Erfahrung ist, dass dieser Paradigma vom New Age, also die Erfahrung ist einfach, dass die sehr markiert sind von der Relativität. Alles relativ. Und ein Synkretismus, also die ganze Mischung, gell, ist da. Also sind sie zum Teil offen, aber offen, um es noch dazu zu nehmen zu dem, was sie haben. Zum Beispiel der New Age ist sehr offen zur Vergebung. Und im Managementkurse habe ich gelernt, dass die Vergebung sehr wichtig ist am Arbeitsplatz, nur mit ganz falschen Motiven. Denn wenn meine Sekretärin einen Fehler macht und ich sie ansing, dann ist es wichtig, dass ich den anderen Morgen ihr sage, ja, bitte vergib mir, das war wirklich, war nicht korrekt. Ne? Denn dann weiß ich, dass wenn ich noch einen Brief habe an 5:05, wird sie es noch schreiben, denn ich war sympathisch. Ja? Also Vergebung ist da, um Menschen besser zu gebrauchen. Okay? Und dann sind so verschiedene in diesem System, um Manipulation zu haben auf Menschen, wo wir aufpassen müssen und wo wir verstehen, dass Menschen viel Mühe haben zu verstehen, dass es nur einen Retter gibt und was dann eine Wiedergeburt ist. Denn sie sprechen auch von Wiedergeburt im New Age. Diese alle Begriffe sind da. Und die sind dann nicht leicht zu... Ja. Letzte Frage.
Du hast vorhin gesagt, wenn eine Gemeinde das auf dem Herz hat, woanders hinzugehen, oder halt so eine Gemeindeableger zu haben in einem anderen Ort. Versucht ihr dann, dass da Leute hinziehen in diesen Ort? Also, dass da Leute vor Ort dann wohnen?
Also, bis jetzt war es so in meiner Erfahrung, dass, wenn eine Gemeinde angefangen hat, kamen Leute in diese Gemeinde, also, weil wir als Missionar immer eine ziemlich große Gegend arbeiten, weißt du, in Seemannsarbeit, Traktat und so, da kommen die Leute von verschiedenen Ortschaften an diese erste Gemeinde gegründet wird, oder? Und dann in dieser Gemeinde, wenn die wächst, dann hat es Leute, die von diesen Ortschaften kommen, die eine Last haben für ihre Ortschaft. Also sind oft die Ableger sind eigentlich schon Leute da, die gläubig sind, die zur Gemeinde gehören, aber die dann nicht mehr in dieser ersten Gemeinde bleiben, sondern da wir da arbeiten damit. Und so haben wir verschiedene Gemeinden, die um eine erste Gemeinde gegründet worden sind. Und sonst die weitergehen, sind dann meistens Missionare, die in eine Missionsgesellschaft oder so mitgehen, aber die von der Gemeinde getragen werden. Die Vogesner haben 5 junge Missionare ausgesandt, in Missionswerke, aber sie tun sie unterstützen, haben auch zu Hause den Vogesner eine Wohnung, für wenn sie zurückkommen und so, und die Gemeinde lebt auch für diese Missionare. Danke vielmal fürs Mitmachen, für die Geduld, ihr habt mit mir. Danke sehr.